Ihr kommt vom GIS e.V., dem Verein. Untertitel lautet Gemeinsame Unterstützung Kindheit, Gesundheit und Schulbildung für Kinder und Jugendliche im Senegal. GIS, ihr habt 2016 gegründet, den Verein. Was sind die Ziele? Was ist eure Philosophie auch?
Es geht uns vor allem um benachteiligte Kinder im Senegal. Das sind überwiegend Jungen, die sogenannten Talibes. Wir haben uns als Grundlage überlegt, welche Kinderrechte es gibt, welche Rechte jedes Kind haben sollte und auch die Talibes haben sollten. Wir haben uns das angeguckt und gemerkt, dass eigentlich keine der Kinder wirklich diese Rechte erfüllt bekommen. Und daher ist eigentlich unser Ziel, diesen Kindern ein Stück weit ihre Kindheit zurückzugeben mit verschiedenen Projekten. Da sind dann unsere Ziele sind zum Beispiel eine kostenfreie medizinische Grundversorgung zu gewährleisten oder regelmäßig warme und ausgewogene Mahlzeiten bereitzustellen für die Kinder, einfach eine Anlaufstelle zu haben. Des Weiteren wollen wir Spiel und Sport quasi Lernangebote bieten, Hygieneschulung, Alphabetisierungskurse. Wir versuchen so, die Kinder zu unterstützen und wie gesagt, dass sie ein bisschen Kindheit zurückbekommen.
Was sind die Talibé genau?
Die Talibé, das ist ein arabisches Wort und bedeutet Schüler. Im Senegal ist es so, dass viele Jungen auf Koranschulen geschickt werden von ihren Familien, in der Hoffnung, dass sie dadurch eben ein Kind, also sie haben quasi ein Kind weniger zu finanzieren und sie hoffen, dass es dort den Kindern gut geht. Und das ist leider sehr oft nicht der Fall. Sie leben dort unter prekären Bedingungen, leiden unter dem Koranlehrer, der oft die Kinder zum Betteln losschickt und auch misshandelt. Und in diesen Koranschulen ist es eben so, dass sie dort den Koran lernen. Dabei ist es aber kein religiös-extremistischer Rahmen, sondern es ist einfach muslimisch geprägtes Land. Die Kinder lernen dort den Koran, aber eben unter sehr schwierigen Bedingungen.
All die Schulen, die ich bislang kennengelernt habe, auch in dem Jahr, in dem ich dort war und auch jetzt durch unsere Arbeit, fahren ein sehr ähnliches Prinzip. Man könnte fast sagen, das ist eine Art moderne Sklaverei, da die Jungs gezwungen werden, auf der Straße zu betteln um Reis, Zucker und einen bestimmten Geldbetrag zu bekommen bis zum Abend. Den Reis und den Zucker müssen sie dann abends abgeben an den Koranlehrer. Koranlehrer nennen sich Marabus und die verkaufen das dann wieder weiter. Und auch eine bestimmte Geldsumme, also wir sprechen von 30 Cent bis 1 Euro, müssen sie erbetteln und das dem Marabu überlassen. Das ist sozusagen eine Art Entschädigung für den Koranunterricht und dafür, dass sie dort untergebracht sind in dieser Schule. Die Unterbringung ist allerdings nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also es gibt in der Regel sehr wenig bis nichts zu essen. Die Kinder müssen zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon erbetteln müssen, auch noch sich quasi um ihr eigenes Essen kümmern. Deswegen eben auch ein Anliegen von uns, regelmäßig warme Mahlzeiten zu ermöglichen. Und wenn die Kinder eben das alles abends nicht mitbringen von ihren Touren, weil sie vielleicht müde waren und irgendwie 3 Stunden auf der Straße geschlafen haben oder weil sie in einen Verein gegangen sind und dort vielleicht gespielt haben oder ihre Wäsche gewaschen haben oder sogar vielleicht Unterricht bekommen haben in Französisch oder Mathe, dann werden sie oft körperlich misshandelt und bestraft. Also es geht von Schlägen über Einsperren bis hin zu noch schlimmeren Dingen.
Wie kommt ihr ran an die Talibes? Wie ist da euer Zugangsweg?
Also wir kooperieren mit 3 Koranschulen dort. Ist in Saint-Louis, im Citanier heißt es, Quartier, wo die wohnen, genau, wo die in den Koranschulen wohnen. Also die wohnen da in einem Raum sozusagen. Also das kann man sich nicht als großes Haus vorstellen oder so. Genau, wir kooperieren mit den Lehrern, die an den Schulen unterrichten oder an die Talibes eben unterrichten, nicht Schulen. Und genau, mit denen treten wir in Kontakt, mit denen sagen wir, was wir wollen, dass die das eben auch akzeptieren. Wir müssen da auch ein bisschen Kompromisse schließen, einfach sagen, ja, wir kaufen jetzt Schuhe für die Kinder. Wir wollen, dass sie die auch behalten, dass die nicht weggenommen werden. Die Kinder sehen dann natürlich nicht mehr so ganz ärmlich aus, wenn sie auf einmal Schuhe haben, wenn es natürlich auch keine hochwertigen Schuhe sind. Das sind so Sandalen einfach, die den Fuß wirklich schützen, dass auch in der Regenzeit die Füße nicht aufweichen. Einfach auch ein hygienischer Grund. Und auch beim Fußballspielen verletzen die sich oft an Füßen, wenn sie dann die Schuhe anhaben, ist es einfach seltener. Genau. Und dann muss man eben einfach in Gespräche treten mit den Marabus. Und die sind da eigentlich auch dann relativ, das haben wir ein Verhältnis aufgebaut mittlerweile. Gibt es den Verein ja seit drei Jahren.
Nach 2 Jahren.
Genau. Und dann muss man am Anfang eben erstmal in Gespräche treten, was wollen wir, die Kinder kriegen Essen. Und im Endeffekt ist unser Ziel ja nicht nur, dass sie Schuhe haben und essen, sondern auch, dass sie irgendwann mal vielleicht auf eine, dass die akzeptieren, dass sie auch Französisch lernen bei einem anderen Lehrer, dass wir eben Kooperationen machen mit Leuten, die dort auch Mathe unterrichten, dass die Kinder allgemein gebildet werden. Und das müssen die natürlich, die Marabus, auch erstmal akzeptieren und sich da nicht querstellen.
Also ihr versucht den kooperativen Weg und nicht die Kids rauszuholen, woanders unterzubringen, sondern wirklich mit denen zusammenzuarbeiten, was ja auch ein gewisses Risiko birgt, oder?
Genau, also der kooperative Weg ist, denken wir, schon der richtige Weg. Deswegen haben wir auch vor Ort einen Freund von uns, ein guter Freund, ist der Ansprechpartner für alle Belange vor Ort und koordiniert dort alles. Er kommt eben auch aus dem Stadtteil, in dem wir aktiv sind und in dem diese drei Schulen sind, mit denen wir kooperieren. Seine Familie hat ein Haus, in dem sowieso die Türen offen stehen für die ganzen Kinder dort. Das ist so eine inoffizielle Anlaufstelle, könnte man sagen. Und er bemüht sich nach Kräften und mit vollem Einsatz dabei, einfach das für die Jungs erträglicher zu machen und quasi die Arbeit, die wir hier machen, um Spenden zu bekommen. Jeder Verein ist irgendwie auf Spenden basiert. Genau, die führt er dann dort aus mit Hilfe von unserer Unterstützung.
Und euer Partner, wer ist das nochmal genau? Wie seid ihr an den gekommen?
Der Freund vor Ort? Mhm. Okay, ich will ein bisschen ausholen.
Gerne.
Also ich war im Senegal 2013, 2014 für ein Jahr, habe ich mich von der Schule beurlauben lassen und habe relativ am Anfang gleich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns quasi beide für diese Jungs engagieren. Ich hatte das mir organisiert mit einer französischen Organisation für ein halbes Jahr. In Mbour, das ist eine Stadt südlich von der Hauptstadt Dakar, am Meer. Und mein Mann, wie gesagt, kommt aus Saint-Louis im Norden und hat sich dort mit seinen Freunden engagiert, jetzt ohne Verein und so. Genau, die haben einfach das gemacht, was sie machen konnten, so wie sie es eben konnten. Ja, dadurch hat sich natürlich dann die Idee entwickelt, wir könnten das ja zusammen machen. Wie könnte man das machen? Wie könnten wir helfen? Und in dem Jahr, in dem ich dort war, haben wir versucht zu überlegen, wie das funktionieren kann. Gibt es von Deutschland aus die Möglichkeit, einen Verein zu gründen, der dann vor Ort aktiv ist? Oder gründen wir im Senegal einen Verein? Dann dachten wir, es ist vielleicht doch besser, bezüglich Unterstützung natürlich, das von hier aus zu machen, weil es einfach dann auch einfacher ist mit Spendenbescheinigungen etc. Ja, so kam das Ganze eigentlich in die Wege und mein Mann ist mittlerweile auch in Deutschland schon länger und dann haben wir eben uns dazu entschlossen, 2016 den Verein zu gründen und hatten Freunde gefragt, ob sie uns unterstützen möchten, ob sie das genau mittragen möchten und 7 Gründungsmitglieder braucht man für einen Verein und das hatten wir dann zusammen. Und dann war natürlich die Frage, wen schnappen wir uns im Senegal, der das verantwortungsbewusst macht, der das zuverlässig macht und gut macht. Und da freuen wir uns ganz arg, dass Cheikh Ibro heißt er, ein Freund von meinem Mann von früher aus der Schulzeit, gleich gesagt hat, klar, er macht das, seine Familie ist eh sehr offen für die Jungs, also die Türe steht immer offen, die kommen da auch einfach rein zum Fernseh gucken und ein bisschen abhängen. Und so kam das jetzt irgendwie alles ins Rollen. Also er hat sich sehr gut gekümmert bislang und seine Familie ist auch mit drin. Die kochen immer die warmen Mahlzeiten alle zusammen. Das ist ganz schön aufwendig für 100 bis 120 Kinder, so eine warme Mahlzeit zu kochen. Genau. Also wir versuchen einfach auch Einheimische mit reinzunehmen. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt immer sagen, ja, wir haben Kleiderspenden von hier. Das ist alles ganz wichtig auch. Da freuen wir uns auch immer drüber. Auf der anderen Seite wollen wir aber halt auch Einheimische, gerade wie den Freund oder wie seine Familie, mit ins Boot nehmen. und auch dort das Bewusstsein schärfen, hey, die Situation der Kinder ist nicht in Ordnung, so wie sie ist. Und viele Senegalesen wissen das und haben aber vielleicht nicht die finanziellen Mittel zu helfen.